Wie ist denn die Differenz dieser beiden Objekte, Schönheit und Hässlichkeit? Wie ist es überhaupt gegeben? Gibt es überhaupt ein Unterscheidungskriterium?
Ja, wenn wir die Definition wieder aufnehmen und sagen, erstmal schön ist das, was gefällt oder was die Wahrheit zeigt, dann würde man von dort her erstmal sagen, hässlich ist das, was ich nicht mag. Da steckt ja im Wort hässlich, also was Hass erweckt oder so, was Widerwille erweckt, was Ekel erweckt und all das, was mir also nicht zusagt, was ich nicht sehen will. Was ich nicht sehen will. Das nenne ich dann hässlich. Und das ist einerseits, da knüpfe ich an das an, wie Sie begonnen haben, was durch die Sehgewohnheiten und die Üblichkeiten in einer Gesellschaft, in einer Kultur sicher mitbestimmt ist. Wenn man denkt, was für Modefarben, Zusammenstellungen wir heute ertragen oder sogar schön finden, wo wir vor 20 Jahren noch gesagt hätten, das ist ja völlig unmöglich, dann sieht man, dass hier neue Nuancen, Differenzierungen einfach gelernt worden sind und genossen werden können, die man früher nicht im selben Maß wahrnahm. Man kann das ja sehen, die Kinder haben es immer sehr stark mit sehr ausgeprägten Farben, mit sehr deutlichen Entgegensetzungen, so mit den Grundfarben. Das ist das, was denen gefällt. Und es braucht eine Eingewöhnung, um dann differenzierte Farbwahrnehmungen zu machen. Dasselbe in der Musik. Leute, die zum ersten Mal arabische oder indische Musik hören, die sagen dann, das ist ja die reinste Katzenmusik. Und da muss man sich eine ganze Weile einhören, um dann auch dort zu unterscheiden, was ist billiger Kommerz und was ist wirklich große Kunst. Das kann unter Umständen länger dauern. Und so meine ich auch, also es gibt Dinge, wo eigentlich jeder sieht, das ist jetzt verunglückt oder das ist hin, bis dorthin, dass jemand in etwas Hässlichem eine höhere Form von Schönheit erkennen kann. Mir fällt so spontan zum Beispiel an diese Späte, die Madonna Rondanini von Michelangelo, die man in Mailand sehen kann, im Kastell, die ist verschlagen und verhauen und die Figuren sind so, wie sie sind. Aber ich finde das von einer ganz tiefen, bewegenden Schönheit über das, was jetzt so im Pieta heißt, Tod, ohnmächtig werden des Lebens und dergleichen. Ich habe bisher möglichst noch nie, einmal ist mir nicht geglückt, dass ich in Mailand war und nicht wenigstens da hingelaufen bin, um mir die anzuschauen. Denn jedem wird gefallen, ohne große Mühe, die Pieta, die im Petersdom steht. Das frühe Werk von ihm. Wobei es jetzt ein Thema für sich ist, dass offenbar gerade solche vollkommene Schönheit in Menschen Aggressionen weckt, weswegen es ja dieses Attentat auf die Madonna im Petersdom gegeben hat.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir hören Professor Dr. Splett aus der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen aus Frankfurt am Main. Heute sprechen wir über das Thema Schönheit und Kunst. Genauer gesagt, Anblick des Schönen. Wir hören hierzu weiter, Professor Splett.
Ich möchte nochmal auf die zweite Bedeutung, also dieses Titels, eingehen. Das eine ist ja, dass wir also das Schöne anblicken. Das andere ist, dass das Schöne uns anblickt. Und da sollten wir vielleicht ergänzen, dass das nicht unmittelbar bloß was mit Kunst zu tun hat. Hegel, der hat sehr stark darauf abgestellt und hat gesagt, die Schönheit der Natur, die sei eigentlich kein philosophisches und kein tief zu denkendes Thema, denn die Natur behandeln wir in den Naturwissenschaften auch nicht nach der Schönheit, sondern nach anderen Gesichtspunkten. Und deswegen hat er immer nur von der Kunstschönheit geredet und eben gesagt, dort gehe es darum, die Schönheit herzustellen. Da meinte er, das sei das Zeigen der Harmonie von Stoff und Sinn, von Material und Geist. Deswegen ist für ihn die eigentliche Schönheit, so mit den alten Griechen auch gesehen, der menschliche Leib. Denn es ist ja wirklich erstaunlich, was da aus Fleisch und Knochen werden kann. Und kein Fleisch oder Stoff könnte sich vorstellen, was ein menschliches Auge sein kann oder wie das glänzen und strahlen kann und was das bedeutet. Sein Vorgänger Kant hat noch ausdrücklich von der Naturschönheit gesprochen und das taucht auch heute dann immer wieder auf, zu sagen, es gibt ja die Schönheit in der Natur, das Meer, die Sterne. Die Griechen haben zum Beispiel gesagt, auf die Frage, wozu haben wir die Augen, sagt Sokrates bei Platon, um die Sterne zu sehen. Das muss man sich einmal klar machen und dem mal nachgehen, mal nachmeditieren, was das heißt, dass die Griechen sagen, wir haben die Augen, um den Sternenhimmel zu sehen und das zu beobachten, dieses Getroffensein davon. Das heißt, hier wird besonders deutlich, dass da nicht ich bloß das Schöne angucke, sondern dass ich mich angeschaut fühle von. Dass der Himmel, heißt es in einem Platon-Gedicht, mit so viel Augen wie Sternen auf jemanden schaut und guckt. Und bei Rilke gibt es ja dann diese berühmte Zeile über den Torso Apolls im Louvre in Paris. Da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Das heißt, das Schöne, sei es nun beim Apoll da im Kunstwerk, sei es in der Natur, trifft den Menschen, und da meint jetzt der Dichter, trifft ihn so, dass er sagt, bin ich denn so harmonisch, bin ich so sehr das, was ich sein soll? Denn darauf läuft es offenbar bei der Schönheit hinaus. Simone Weil sagt das so, dass Schönheit eigentlich der Glanz des Gehorsams der Schöpfung ist. Er sagt, in einem guten Kunstwerk darf man eigentlich nicht fragen, warum ist an dieser Stelle jetzt dieses Wort oder dieser Farbklecks oder so. Entweder ist das Kunstwerk dann nicht in Ordnung oder der so fragt, hat es nicht richtig verstanden. In einem wirklich geglückten Werk ist alles an der Stelle, wo es sein muss. Und sagt, und das ist dasselbe in der Natur. Dort ist jede Meereswelle und jeder Bergzug in den Alpen, gefaltet von den ganzen Naturgeschehen, aus denen sie entstanden sind, ist so, wie es sein soll, muss, gar nicht anders kann, sodass die Schönheit dort eigentlich dieser Strahl des absoluten Gehorsams der Schöpfung gegenüber dem Schöpfer ist. Und dass von dort her die Schönheit, sie hat aber gemeint, leider würde sich die Kirche zu wenig um die Schönheit kümmern, ich weiß ja nicht, ob das so ganz stimmt, weil sie sagt, Sinn für die Schönheit haben auch die armen Leute und alle Leute eigentlich, man müsste stärker mit der Verkündigung dort einsetzen, bei der Schönheit, weil dafür jeder irgendwie einen Sinn hat. Und der eigentliche Sinn nochmal bei der Schönheit ist diese Stimmigkeit des Gehorsams, es ist alles so, wie es sein soll. Man könnte sogar sagen, wie es sein muss. Es ist an seinem richtigen Ort. Und diese Stimmigkeit, dass es einfach stimmt. Ich weiß, Chidi Bidaka hat das mal so gesagt, er sagt, ich will nicht hören bei einem Konzert hinterher, das ist schön oder das ist toll. Das schönste Lob, was er gehört habe, war, dass jemand gesagt hat, es ist so, wie es ist. Und das muss eigentlich rauskommen. Und ich habe mal bei einer Gedächtnisfeier über ihn reden dürfen und habe das unter ein Wort von ihm gestellt. Da hat er gesagt, wie viele Nein gibt es? Billionen. Und wie viele Ja? Nur eins. Also nur eins trifft es genau an einer Stelle. Und er sagte, die ganze Orchesterprobe besteht nur in lauter Nein. Nicht so laut, nicht so schnell, nicht so langsam, nicht so und nicht anders. Immer bloß so, deswegen ist das so frustrierend. Sagt er, und wenn das geglückt ist, wenn diese Arbeit getan ist, dann kann es sein, sagt er, schön, wenn es zweimal in drei Jahren ist, aber vielleicht mal dreimal in zwei Jahren, dass es am Ende eines Konzerts man dann sagen muss, so ist es. Es ist so, wie es ist. Also es trifft genau. Es könnte jetzt gar nichts anders sein, so. Und das wäre dann auch nochmal eine Bestimmung von Schönheit. Also das, wo man einfach applaudieren muss und sagen, das ist es.
Und nochmal auf den theologischen Aspekt genauer zu sprechen zu kommen, um den nochmal genauer zu betrachten. Der Philosoph Helmut Kuhn bringt ja die praktische Theologie im Begriff der Gnade in Verbindung mit Schönheit. Herr Professor Splett, ist die Erzeugung von Schönheit Gnade? Gnade ist doch von Gott gewollt und auch von Gott geschenkt.
Ich glaube, dass das auch Helmut Kuhn, den habe ich noch hören dürfen, gemeint hat, dass er andersrum sagt, wenn man wirklich versucht, Schönheit herzustellen, dann ist das wirklich in der Gefahr, dass das in Verhübschung und in Gefälligkeit und schließlich im Kitsch landet. Da gehöre ich auch zu den Leuten, die den Kitsch nicht harmlos oder eine Geschmacksfrage nennen, sondern die meinen, das hat was mit Charakterverfehlung zu tun. Wenn ich mich aber bemühe, es richtig zu machen, es gut zu machen, das zu tun, was hier entspricht und was so ist, wie es ist, um das nochmal eben aufzunehmen, dann schenkt sich die Schönheit oder dann wird sie geschenkt. Die stellt sich dann mit ein. Und so wie ich eben auch die in der Theologie und im Glauben die Gnade von Gott voraussetzen muss, dass ich sie erbitten muss, dass ich aber mit ihr mitwirken muss, aber sie nicht mehr einfach nehmen kann, sondern bekommt sie geschenkt, so scheint mir das tatsächlich auch mit der Schönheit zu sein. Ich kann nicht darauf hinaus wollen, sie direkt anzielen, sondern sie ergibt sich, wenn ich das Richtige tue. Der Philosoph Max Scheler, über den ja der verstorbene Papst gearbeitet hat, der wurde nicht müde, das immer zu betonen. Er sagt, ich kann eigentlich die Schönheit und das Gute, sagt er, auch nicht eigentlich selber so erstreben, sondern ich kann versuchen, das Richtige zu tun. Und wenn das Richtige glückt, wenn mir das glückt, wenn ich das kann, dann ist es zugleich auch nochmal schön und gefällig, dann stimmt es.